Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht. The shockwave will arrive shortly. So, liebe Hörerinnen und Hörer, hört es sich an, wenn eine Atombombe explodiert. Und zu diesem Geräusch gibt es natürlich auch zahlreiche Bilder und wir haben sie vermutlich alle im Kopf. Wir sehen diesen hellen Blitz, wir sehen die Häuser, die weggeweht werden, als wären sie aus Papier gebaut, Bäume, die sich biegen, Menschen, die sich in nichts auflösen. Und das macht uns Angst. Aus absolut nachvollziehbaren Gründen.
Hallo Thilo, betrefflich der Frage eines Atomwaffeneinsatzes. Ich blicke aktuell noch recht entspannt auf die Lage. Klar, eine gewisse Sorge ist da, aber keine große, weil ich denke, dass Russland sich Partner wie China und Indien nicht vergraulen darf.
Zum Thema Atombombe, vor was soll ich denn da Angst haben? Also tendenziell habe ich da erstmal keine Angst. Weil wenn es knallt, dann hat es sich eh erledigt.
Wenn die Lage so ernst ist, wieso werden wir von unserer Regierung nicht offiziell irgendwie vorbereitet? Wieso kriegen wir keine Verhaltensregeln, Vorbereitungslisten, Tipps, wie wir damit am besten umgehen?
Die Atombombe, die Atomwaffe, ist wohl eine der grausigsten Erfindungen der Menschheit. Und ich habe entschieden, diesen Podcast zu machen, weil ich vor dieser grausigen Erfindung vermutlich weniger Angst habe als viele andere Menschen. Und das liegt daran, dass mein Vater, den einige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ja auch kennen, mir ein Buch hingelegt hat, als ich vielleicht 10 Jahre alt war und mit mir einen Film geguckt habe, als ich auch 10 Jahre alt war. Viel zu jung für beides, für das Buch und den Film. Das Buch hieß Heller als 1000 Sonnen von Robert Jung und es beschreibt, was in Hiroshima passiert ist. Es beschreibt historisch, moralisch, medizinisch und technisch, was in dieser Stadt, in Hiroshima und Nagasaki passiert ist. Es nimmt einem nicht die Angst vor der Atombombe, aber es gibt einem ein Gefühl von Verständnis, wie es funktioniert, was man dagegen machen kann. Und vor allem macht es eins. Robert Jung ist einer der größten Pazifisten des 20. Jahrhunderts. Es macht einen zu einem Pazifisten. Und ein bisschen soll dieser Podcast auch so funktionieren, soll ein Gefühl vermitteln. Moment, bevor wir darauf eingehen, was dieser Podcast nochmal soll, der Film. Und zwar The Day After, eine amerikanische Fernsehserie, die ursprünglich mal in 2 Teilen ausgestrahlt wurde, aber als Film in einem Teil zusammengefasst wurde. Er beschreibt ein Amerika nach dem Atomschlag durch die Sowjetunion damals noch. Er beschreibt, wie Menschen überleben in dieser Welt, die eigentlich nur noch radioaktives Wasteland ist.
Und beides hat mich schwer traumatisiert. Also ich bin meinem Vater bis heute auf so eine gewisse Weise undankbar dankbar, dass er mir das gezeigt hat. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Ich habe mich im Studium mit Atomwaffen auseinandergesetzt. Ich habe unzählige Bücher dazu gelesen, weil ich verstehen wollte, warum der Mensch dazu neigt, sich so etwas anzueignen. So eine Fähigkeit, sich selbst auszurotten. Und ich fand es sehr, sehr spannend. Die heutige Folge, wie gesagt, soll folgende Funktion haben. Sie soll euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das Gefühl geben, etwas zu verstehen, weniger Angst davor zu haben, denn wenn wir uns vor etwas fürchten, tun wir nichts dagegen, sondern wir verstecken uns davor. Und unsere Aufgabe ist es, und da bin ich ein bisschen Aktivist und weniger Journalist, unsere Aufgabe ist es, als Bürgerinnen und Bürger dieser Demokratie uns gegen die Atombombe zu stellen. Denn das ist das, was uns am Ende auslöscht. Und all die Drohungen, die wir gerade haben, und all die Angst, die wir empfinden als Gesellschaft in Europa, in Deutschland, das ist Teil dieser Waffe. Das gehört dazu. Es ist nicht nur die Sprengkraft von Mega- und Kilotonnen, die Städte den Erdboden gleich machen. Nein, es geht auch genau darum, dass wir uns fürchten, dass wir uns verstecken, dass wir uns klein machen vor dieser Waffe. Und das gilt es zu durchbrechen. Die eine Sache, die wir noch machen können, ist, uns gegen diese Waffe zu stellen, indem wir sagen, wir fürchten uns davor nicht. Denn eine Atomwaffe ist wirksam schon in dem Moment, wo sie im Silo hängt, wo sie am Flugzeug klebt, wo sie im U-Boot steckt, wo sie auf dem Auto aufgespannt ist. Da fängt die Wirkung an, nicht erst, wenn sie explodiert. Deswegen dieser Podcast heute mit drei Gesprächspartnern und so seltsam es auch klingt, wünsche ich euch trotzdem viel Spaß. Wir beide haben uns heute hier verabredet im Berliner Antikriegsmuseum, um über Atomwaffen zu sprechen. Die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, ob sich die Menschen zum Beispiel 1945 in Japan auch gefragt haben, ach, die Amerikaner werden schon keine Atombombe werfen. Oder war das viel zu geheim, als dass es dafür ein Bewusstsein in der Zivilbevölkerung gab?
Für Japan war die Situation, dass die Deutschen schon am 8. Mai kapituliert hatten. Man nannte es die bedingungslose Kapitulation der Deutschen. Die Japaner aber kämpften weiter bis zum August. Und die Amerikaner hatten inzwischen, sie glaubten auch im Wettkampf mit Deutschland zu sein, dass Deutschland vielleicht auch die Atombombe baut, die Amerikaner hatten inzwischen nun ihre Tests durch. Und nun haben sie zwei verschiedene Atombomben dann auf Japan gestartet, weil eben Japan nicht kapituliert hatte. Das war das Glück für Deutschland, denn heute weiß man, dass diese beiden Atombomben mit niedlichen englischen Namen Fat Man and Little Boy, dass diese beiden Bomben für Deutschland gedacht waren, nämlich für Dresden und für Berlin. Man könnte also sagen, ein Glück, dass Deutschland rechtzeitig kapituliert hatte. Dafür bekam Japan, Hiroshima, Nagasaki, diese beiden schrecklichen Waffen ab. In Hiroshima sind dann auf einem Schlag 80.000 Menschen verbrannt, verglüht. Die Ängste, die die Japaner dann nicht hatten, das ist dann einfach eine Fehleinschätzung gewesen, dass man also nicht wusste, wie weit die Amerikaner mit ihren Atombomben seien, so war das dann auch sicher eine geheime Aktion. Das wusste keiner vorher, wann diese Flugzeuge losfliegen.
Hat man sich damals moralisch schon gefragt, das können wir eigentlich nicht machen. Wir können nicht als Siegermacht in Europa, in Asien, einfach eine Atombombe auf eine Stadt draufschmeißen? Oder wusste man einfach nicht, wie diese Atombombe wirkt? Weil ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass in der ersten Auflage des Buchs von Robert Jung, Heller als 1000 Sonnen, da wusste man noch nicht, was die Strahlenkrankheit ist und wie sie wirkt und was das mit den Menschen anrichtet. Das war alles noch sehr diffus.
Ja.
Also hat man nur deswegen diese Bombe werfen können, weil man nicht wusste, was sie anrichtet?
Sie waren zugleich auch zwei Experimente. Denn man hatte für Hiroshima eine Bombe entwickelt, quasi am Meer. Und Hiroshima damit fast total zerstört. Und in Nagasaki eine ganz andere Form der Atombombe, die in einem Tal lag, umgeben von Bergen. Insofern war das ein Experiment auch, welche Wirkungen werden diese beiden Bomben haben, die unterschiedlicher Art waren. Und über die Folgen, wie lange es Radioaktivität geben könnte, welche genetischen Folgen es auch für die Zukunft haben könnte beim Erbgut der Menschen. Das sind Dinge, die mussten dann erst analysiert werden. Die hatte man natürlich nicht, weil man die Bombe noch nicht vorher ausprobiert hatte.
Warum wurde nach Hiroshima und Nagasaki nicht entschieden, Atombomben sind tabu? Da kam ja danach erst eigentlich die große Zeit der Tests, die große Zeit der Experimente, die Wasserstoffbombe, die Sowjetunion mit ihrer Zar-Bombe, die größte je gezündete Wasserstoffbombe der Welt. Warum wurde danach nicht gesagt, okay, wir haben gesehen, wie es funktioniert, wir haben gesehen, das ist sowas von gefährlich für die Menschheit, wir verbieten es?
Vielleicht, weil man eben als Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen ist. Man hat zwar die Vereinten Nationen gegründet, wo die Völkergemeinschaft über diese Dinge eben auch abstimmen will, aber dazu gehört auch der Sicherheitsrat. Und da sind gerade die 5 Atommächte drin vertreten, die alle ein Vetorecht haben. Das heißt, über den Sicherheitsrat ging es auch nicht, Atombomben grundsätzlich abzuschaffen und zu sagen, wir wollen, dass sie tabu sind.
Weißt du was? Wir gehen mal, wollen wir beide in den Schutzkeller mal gehen? Ja, dann gebe ich dir mal, das kannst du hier in die Tasche stecken.
Ich stecke mir in die Tasche.
Dann läuft der Ton einfach weiter.
Ja, ja. Hier sehen wir eine 1-Megatonnen-Atombombe, die über den Potsdamer Platz gezündet wird. Und welche Auswirkungen sie hat, haben wir hier dann beschriftet. Ganz Berlin würde verbrennen. Wer nun auch glaubt, einen atombombensicheren Bunker zu haben und lebt in einer vornehmen Villa in Frohnau oder Zehlendorf, der müsste aber auch einige 100 Sauerstoffflaschen haben, denn die Brandauswirkungen sind so groß, dass der Sauerstoff dann aus diesem Zentrum Berlins rausgezogen wird.
Das kann man sich immer nicht vorstellen.
Das kann man hier zum Beispiel sehen. Hier saß ein Mann, das Bild ging um die Welt in Hiroshima. Von ihm blieb durch die Hitze nur dieser Fleck übrig.
Warum, und das verstehe ich wirklich nicht, ist die Menschheit nach Hiroshima nicht zur Vernunft gekommen? Wenn Mütter mit ihren Kindern in kochendes Wasser springen, wenn Kinder verletzt sind, wenn wir hier sind noch eine Fotografie von Frauen, die auf Decken liegen, bei denen wir wissen, dass sie an der Strahlenkrankheit später sterben werden, weil sie schwer verletzt sind. Wieso kommt der Mensch nicht zur Vernunft nach so einem Ereignis?
Vielleicht, weil dieses Ereignis zugleich auch das Ende des Zweiten Weltkrieges bedeutete. Und das hat man dann gefeiert. Die Atombombe wurde sogar als Torte dann abgebildet bei einem amerikanischen Admiral mit einer Botschafterin zusammen. Da hat man den Pilz der Atombombe auf der Torte aufgesetzt. Mhm. So hat man die Atombombe gefeiert auch. Und damit den Sieg über den schlimmen Feind der Faschisten Hitler, Mussolini in Europa.
Wie können wir als Gesellschaft das, was dein Museum sagt, umsetzen? Wie bringen wir Menschen in Zeiten wie diesen bei? Oder wie verstehen Menschen, nicht wie beibringen, das ist, glaube ich, der falsche Weg, aber wie verstehen Menschen in Zeiten wie diesen, dass Krieg und Rüstung und Aufrüstung und Kampfflugzeuge und Drohnen vielleicht nicht der richtige Weg sind, um Frieden zu bekommen? Weil Pazifismus zum Beispiel ist jetzt auch zur Zeit sehr unbeliebt. Wer sich als Pazifist äußert, ist oft schnell auch ein Putin-Versteher.
Und dennoch darf man die Hoffnung auf Frieden nicht aufgeben, und auch die Idee des Pazifismus ist auch nicht durch Putin gestorben. Man müsste sogar als Pazifist sagen, im Gegenteil. Wir müssten jetzt gerade die Werte, die wir für wichtig erachten, hochhalten, und wir müssten weiter darauf dringen, dass weltweit abgerüstet wird, gerade was die Atombombenfrage betrifft. Und wir müssen eben auch festhalten, dass gerade wir Lehrer es uns wünschen würden, dass man weltweit junge Menschen an Schulen, an Universitäten zur Toleranz ausbildet, dass man Friedenserziehung durchsetzt und dass man aus der Geschichte lernt über gute Schulen, Universitäten und gut ausgebildete Lehrer, da sehe ich die Chance weltweit, dass wir dann etwas verändern können in Richtung Menschenrechte, Demokratie und Frieden.
Also ich glaube, dass meine Befürchtung halt deswegen so groß ist, weil das sowas ist, was man nicht greifen kann, weil man nicht einfach weiß, was das auch für Auswirkungen hat.
Wie funktioniert es grundsätzlich, Atom als Waffe zu verwenden? Also was für ein Prinzip verbirgt sich dahinter, das seit 1945 eingesetzt wird auf dieser Welt, um Angst und Schrecken zu verbreiten? Und wie funktioniert das?
Das ist das Prinzip der Kernspaltung, was ja kontrolliert auch für die Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung genutzt wird. Und mit der Spaltung der Kerne kann man sozusagen eine unkontrollierte Kettenreaktion bewirken, die dann zu einer immensen Explosionswirkung daraus resultiert dann eine unfassbare Explosionswirkung. Man misst das ja in Kilo oder Megaton TNT, also normaler Sprengstoff, und da hat man dann Atomsprengköpfe, die mehrere Megatonnen TNT entsprechen.
Wie funktioniert eigentlich diese Kontamination? Also was passiert da in der Natur, in unseren Städten, wenn so eine Atomwaffe detoniert ist?
Okay, man hat da ja verschiedene Wirkungen. Vielleicht haben der eine oder der andere das schon mal in irgendwelchen Filmen oder so gesehen. Also steigt ja dieser, durch die Explosionswirkung, kommt es erstmal zu einer wahnsinnigen Hitzewirkung. Das heißt, im Umkreis verdampft praktisch alles, was da ist. Das ist so oft im 100-Meter-Bereich, also nicht in tausenden Kilometer. Dann kommt die Hitzewirkung. Eine wahnsinnige Hitzewelle geht auch nochmal um halben Kilometer. Also kommt jetzt immer darauf an, wie groß die Waffe ist. Aber es kommt nochmal eine unfassbare Hitzewirkung, die meistens dann Feuer entfacht. Das hatten wir in Hiroshima beispielsweise, hat es einen wahnsinnigen Flächenbrand noch gegeben. Mehr Zerstörung praktisch noch durch den Brand als durch die Radioaktivität. Dann kommt als nächstes, als wer dann noch nicht zum Opfer gefallen ist, kriegt nochmal eine Sofortstrahlung, eine radioaktive Sofortstrahlung mit einer tödlichen Dosis. Ich hatte das mal berechnet, und dann, wenn man sich da so ein bisschen reindenkt, die Leute sitzen im Haus, dann kommt erst diese Druckwelle, dann kommt das Feuer, dann kommt noch die Strahlung, also mehrfach letale Wirkung sozusagen. Und dann kommt noch praktisch die radioaktive Stoffe, die dann sozusagen durch die Atombombe in die Luft gegangen sind, mit diesem, vielleicht haben das schon mal Leute gesehen, mit dem Atompilz. Und dann kommt sozusagen der Fallout, und dann ist ein großes Gebiet mit radioaktiven Stoffen kontaminiert. Und diese radioaktiven Stoffe strahlen, also durch die Bodenstrahlung, aber auch durch das Gefährliche ist die Einatmung dieser radioaktiven Stoffe, die dann auch entweder direkt zu akuten Strahlen folgen, die bis zum Tod führen können, oder zu langfristigen Folgen, die dann später Krebs auslösen können.
Aber dann nochmal eine Frage, was die Strahlung betrifft. Also nehmen wir mal an, Lviv, was ja sehr nah an der polnischen Grenze auch ist, wird von einer 20-Kilo-Bombe getroffen, Kilotonnen-Bombe getroffen. Die Wolke kann nicht bis nach Deutschland wehen, so wie bei Tschernobyl zum Beispiel. Das ist nicht zu vergleichen miteinander.
Nein, ich habe ja dann, oder nicht ich, ich habe es ja nur dargestellt, das Programm hat Berechnung gemacht. Wir gucken mal bis in, schon in 100 Metern, 100 Kilometern ist praktisch kaum noch messbar.
Was heißt denn diese Strahlung? Was richtet so eine Strahlung im Körper eines Menschen an und wie muss ich mir das vorstellen?
Man muss unterscheiden in der Wirkung bei der von den akuten und den späteren Folgen. Die akuten Folgen zerstören sozusagen das Blutbild, den Magen-Darm. Man kennt das vielleicht, zuerst wird einem übel, dann gehen die Haare aus. Also da geht wirklich, der gesamte Organismus wird zerstört.
Ich werde heute Nachmittag noch mich in einem Atomschutzbunker in Berlin bewegen und darüber reden, ist Deutschland darauf vorbereitet, wenn so etwas passiert oder passieren sollte. Aus der Sicht einer Physikerin, macht es überhaupt Sinn, dann in Berlin so einen Atomschutzbunker aufzusuchen? Weil ich meine, ich muss ja da auch eine lange Zeit bleiben. Das ist ja nicht, nach der Explosion ist es ja nicht gegessen, die Geschichte. Oder soll ich es mir lieber angucken und sagen, ich guck's mir lieber ein letztes Mal an und dann ist die Sache auch gegessen?
Zweierlei möchte ich dazu anmerken. Erstmal, nochmal, Deutschland ist ja momentan nicht bedroht von einem Atomwaffeneinsatz. Wenn Putin seine Drohung wahrmacht, was ich einfach nicht glaube, dass er auf so eine Eskalation geht, ich persönlich glaube das nicht, ich halte das für Kriegstaktik, aber wie gesagt, das ist eine Privatmeinung, dann wird sich das leider in der Ukraine abspielen und wir werden davon nichts mitbekommen an Auswirkungen. Wir brauchen nicht in einen Atomschutzbunker gehen. Das mal dazu. Ansonsten machen Atomschutzbunker schon Sinn, weil die unmittelbaren Wirkungen ja unmittelbar sind und nach ein paar Stunden ist zumindest die unmittelbare letale Wirkung, also tödliche Wirkung, vorbei.
Ich mache mir vor allem Sorgen, wie dann ein Notfallplan aussieht. Also so mein ganz persönlicher Notfallplan. Wo finde ich die nötige Notversorgung? Also wie sind meine Eltern versorgt? Wie ist meine Familie versorgt? Wie sind meine Freunde versorgt?
Ton läuft. Aufnahme ist gestartet.
Fein.
Sie klingen ganz toll und ich ergebe jetzt mal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern ein Update, wo ich jetzt mich für diesen Podcast befinde. Und zwar bin ich eigentlich gegenüber des Gesundbrunnen-Centers. Und das kennen Berliner als Ort, an dem man sich so wenig wie möglich aufhalten möchte, weil es ein schrecklicher Bahnhof und ein schreckliches Einkaufszentrum ist. Aber gegenüber dieses Einkaufszentrums ist eine Treppe nach unten. Und es handelt sich bei dieser Treppe nach unten um einen Bunker, der gebaut wurde. Und ich bin in diesem Bunker mit Rainer, der Führung für den Unterwelten e.V. macht in Berlin. Das ist ein Verein, der sich um die Unterseite Berlins kümmert. Da gibt es viele zahllose Bunker, Gänge, Wege und das ist eine sehr beliebte Aktivität, nicht nur bei Touristen, sondern auch bei Berlinern. Ich als Berliner kenne die Unterwelten e.V. auch und weiß, dass eigentlich ganz viele Leute daran Interesse haben, was unter dieser Stadt stattfindet. Und wir beide stehen auf dieser Treppe auf dem Weg nach unten und ich merke jetzt schon, man geht nicht nur eine Treppe, sondern wir sind hier schon auf der zweiten Treppe nach unten. Und ich würde sagen, wir gehen mal los,
ja.
Diese zweite Treppe.
Ja.
Grundsätzlich, warum machst du diese Führung? Bist du Bunkerfan? Bist du Bunkerbauer? Oder warum hast du dich entschieden, das zu machen?
Ja, also erstmal ist es so, dass ich bei dem Verein Berliner Unterwelten einer der damaligen Mitbegründer bin. Der hat sich ja 1997 gegründet und wo eben die verschiedensten Bereiche des Berliner Untergrundes, also nicht nur Bunker, sondern auch eben Kanalisation, Kommunikationssysteme im Untergrund, Brauereien, Verkehrsbauwerke, alles das versucht unser Verein den Gästen zu zeigen,
ja,
in Form von verschiedenen Touren, die manchmal aber auch temporär ein wenig umgestaltet worden sind oder erweitert werden. Ne? Und aus diesem Grund ist unser Verein eben, wie gesagt, einer der Prototypen, der sich mit dem etwas anderen Stadtgeschichte beschäftigt,
ja,
nämlich das, was normalerweise unter der Erdoberfläche ist. Dazu, weil Sie gerade sagten, hier am Gesundbrunnen, wir haben ja am Gesundbrunnen gerade eine recht hohe Ansammlung von ehemaligen Schutzbauwerken. Bekannt ist vielleicht dieser berühmte...
Ja, also wir hören die Feuerwehr, runter. Wir gehen jetzt die dritte Treppe runter im Übrigen.
Genau, also, es geht insgesamt hier etwas über 8 Meter in die Tiefe, in ein Bauwerk, was im Grunde noch ein bisschen versteckt ist, von dem nur die Eingangsbauwerke oberirdisch zu sehen sind. Einfach neutrale, kleine, weiße Würfel, die hier eben die Eingänge zu diesem ehemaligen Bunker, den man im Zweiten Weltkrieg gebaut hatte, eben ausgebaut hat. Und der bei uns für Touren eben, wo man unseren Gästen so ein bisschen die Geschichte des, ich sag mal, baulichen Schutzes,
ja,
des Berlin, der damaligen Zeit in der Hochphase des Kalten Krieges eben etwas näher bringen will.
So, wir sind jetzt 8 Meter unter der Erde.
Das 8 Meter unter der Erde in einer sogenannten Schleuse.
Es wirkt.
Das ist eine sogenannte Gasschleuse, weil solche Anlagen sind damals ausgebaut worden. Das war noch eine Erfahrung, die man im Zweiten Weltkrieg gemacht hatte, dass man die Luftversorgung, die in so einem Inneren eines Bunkerbauwerkes herrscht, nicht nur filtert, sondern auch mit einem geringen Überdruck betreibt. Dass also von außen weder Gift, Kampf, Brandgase noch eindringen können. Und damit genau dieser Überdruck nicht entweicht, sind Schleusen eingebaut worden. Sie haben gerade gesehen, wir sind durch einen kleinen Raum, der abgesperrt ist durch mehrere dicke, fette Drucktüren.
Ja.
Und genau das ist der Effekt. Wir stehen jetzt schon mal drin. Ja, dieses Rumpeln ist schon mal so eine künstliche Toninstallation,
die uns
kostenlos die U-Bahn liefert, die uns entlang fährt. Okay. Hört sich so ein bisschen an,
dramatisch. Ich dachte gerade, sind wir glücklicherweise hier genau, unten?
Nein, wir haben ja keine Klanginstallation oder so. Nein, es ist alles authentisch. Und dass hier also die Leute im Ernstfalle, wenn die reinkommen würden, müssten die natürlich erstmal in dieser Schleuse den Überdruck abbauen. Das heißt, man macht die äußeren Türen auf, Leute rein, Tür zu, wartet etwa 60 bis 90 Sekunden, bis sich dieser Druck wieder akklimatisiert hat und erst dann werden die inneren Türen geöffnet. Und das ist ein System, was im Grunde genommen in allen Schutzbauwerken, auch in der moderneren Zeit, eben heute noch aktuell ist.
Ist so ein Bunker, in dem wir, das sieht modern aus, es ist gemalert, wir haben frische Rohre hier.
Ja.
Wäre so ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, 8 Meter tief, noch nutzbar heute oder ist es eher so zum Angucken wie ein Museum?
Nun, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, dass dieses Ganze, da nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass dieses ganze Schutzbauprogramm komplett ausgelaufen ist. Wer Bunker baut, wirft Bomben, hieß es damals, ne? Und man wollte sich damit jetzt nicht mehr beschäftigen. Das heißt, auch weil Berlin damals eben auch unter der Ägide der 4 Siegermächte stand, wurden natürlich alle Organisationen, die sich mit der Nazizeit eben aktiviert hatten, eben verboten. Unter anderem auch der sogenannte Reichsluftschutzbund, der im Zweiten Weltkrieg eigentlich die führende Organisation war, zum Ausbau von Schutzräumen, auch für die Bevölkerung. Berlin war damals ja schon eine Bunkerhochburg gewesen. Wir hatten im Zweiten Weltkrieg über 700 Bunkerbauten hier in der Stadt.
Oberirdisch und unterirdisch.
Oberirdisch, unterirdisch, genau. Und man musste natürlich damals, Berlin hat in den 30er Jahren, war die dritteinwohnerreichste Stadt der Welt. Über 4,3 Millionen Einwohner hatte sie. Mhm. Und ist dann im Zweiten Weltkrieg eben, wie gesagt, bis auf 2 Millionen zurückgesetzt worden, weil Verschickung raus aus den bedrohten Städten.
Umgebracht.
Genau.
Ja.
Und jetzt kam allerdings es wieder dazu, dass man im Rahmen des Kalten Krieges die ersten Kernspaltungswaffen entwickelte. Und da fing man natürlich wieder an, sich daran zu erinnern, ja, man muss ja irgendwie die Bevölkerung schützen. Ja, und da haben die Alliierten zum Beispiel die Anweisung gegeben an die damalige Regierung, um zu sagen, baut Schutzräume. Ja, wie macht man denn das? Wer kennt sich damit aus? Genau die haben wir ja damals alle verboten. Also fängt man jetzt an, diese Leute, die im Zweiten Weltkrieg schon so eine Anlage ausgebaut haben, wieder zurückzuholen, dass die angefangen haben, diesen ganzen Schutz wieder aufzubauen. Und das führte auch dazu, dass die ganzen Organisationen des sogenannten Zivilschutzes damals eben auch eine andere Titel hatten, wie zum Beispiel, da hieß man das Thema Luftschutz. Man befürchtete Angriffe aus der Luft mit irgendwelchen Bomben, die abgeworfen wären.
Ja.
Jetzt allerdings wurde das ganz anders, weil diese neuen Waffen sind ja in Form von Treibsätzen, also von Raketen transportiert worden. Also musste man jetzt das umbenennen in sogenannten Zivilschutz.
Ah.
Schutz der Zivilbevölkerung. Das führte dazu, dass das also einige Umbenennungen erfahren hatte, bis es zum heutigen Zeitpunkt diese sogenannte Bundesbehörde ist, die ganzen Verwaltung dieser Anlagen hat oder hatte, Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz.
Ja.
Deshalb BBK, das ist die obergeordnete Behörde, die heute in der Bundesrepublik eben alle Maßnahmen koordiniert.
Was braucht denn so ein Bunker? In der Moderne, im 21. Jahrhundert, wenn Putin droht, ich schicke euch jetzt Atombomben nach Europa.
Nun, man muss sich das unterscheiden. Eine Atombombe bedient sich jetzt also nicht dessen, dass man sagt, man muss jetzt super dicke Räume haben. Weil ein Einschlag einer Nuklearwaffe hätte keinen Bunker. Schutzmöglichkeit. Weil da würde im Grunde genommen schon bei einer normalen 1-Megatonnen-Bombe, die damals so gang und gäbe war, eine Megatonne entspricht ungefähr 1 Million Tonnen konventionellen Sprengstoffs. Wenn man heute eine Blindgängerbeseitigung macht zum Beispiel, dann redet man davon, dass man vielleicht 100 oder 200 Kilo in so einer Bombe drin hat.
Und da wird ein halber Bezirk für geräumt.
Aber nicht eine, genau, ja. 500 Meter Sperrkreis mindestens.
Ne? Ja.
Aber wir reden hier von 1 Million Tonnen dieses Sprengstoffes. Das entspricht ungefähr einer Kugel an Sprengstoff, die eine Dimension hat von ungefähr 450 Meter Durchmesser.
Okay.
Das wäre eine 1-Megaton-Bombe. Und das ist natürlich so, dass diese Art von Waffe natürlich keinen Schutz und Bunker bietet. Die werden einfach aus der Erde rausgerissen, weil so eine Bombe entsteht ein Krater von über 10 Metern Tiefe und dann würden wir als Atomteilchen irgendwo in die Atmosphäre geschleudert werden, mitsamt den ganzen Inhalt hier. Also man redet immer nur von Schutz gegen der Bevölkerung und zwar gegen die Auswirkungen der Strahlen. Deshalb sprach man noch damals in der Hochphase von ABC-Schutzräumen. Atomar, biologisch, chemisch.
Also was wir jetzt lernen ist, dass sozusagen der Bunker selber gar nicht bei der Detonation hilft, sondern eher für das danach.
Richtig. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber wenn zum Beispiel so eine 1-Megaton-Bombe in München runtergehen würde, könnten wir in unseren Schutzräumen in Berlin überleben. Vor die Auswirkung der Strahlen zum Beispiel oder der großen Hitze. Sollte allerdings Berlin davon getroffen werden, könnte man in München zum Beispiel wieder Oktoberfest feiern. Dann wäre das sozusagen, wir würden dann die Bundeshauptstadt Berlin, wäre dann sozusagen einfach ein riesiges Loch in den Erdkundebüchern der zukünftigen Klassen und Schulen.
Bist du traurig.
Ja, ein bisschen schwierig. Deshalb hat man sich natürlich ausgedacht, dass man auch damals schon vor diesen Waffen keine Möglichkeit gesehen hatte, so eine Anlage zu bauen. Man hätte welche bauen können. Aber das konnte keiner bezahlen. Und schon gar nicht, um eine ganze Million Metropolen von Städten hier unterzubringen. Also fing man an, so ein bisschen, ich sag mal so, die Sonderangebote zu wählen. Ja, also man macht so, dass man Anlagen baut, die für einen gewissen Strahlenschutz Möglichkeiten bieten. Und da kam man natürlich dazu, dass man die in verschiedenen Konstellationen errichtet hat, diese Schutzräume. Weil man hat sich in erster Linie daran erinnert, wir haben ja noch viele Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Da kann man die doch prima wieder reaktivieren. Weil für die Auswirkung von Strahlen muss man nicht riesen dicke Wände haben, da reichen 20 Zentimeter.
Ja. Da kommt die Alpha-Strahlung oder was für eine Strahlung,
da ist es nicht durch. Da kommt die Strahlung schon gar nicht mehr durch. Ne? Deswegen so ein Atomkraftwerk, diese Türme, die sind auch ungefähr vielleicht einen halben Meter dick.
Ja.
Und dann ist es schon erledigt.
Was wir jetzt verstehen ist, Sie sagen, kann man so einen Atomschlag dann, also nehmen wir an, er passiert in Deutschland, wir gehen jetzt mal davon aus, es ist München und nicht Berlin und wir beide sitzen hier in so einem Bunker, man kann das also überleben, das ist nicht das Ende der Welt, das ist nicht die Apokalypse.
Das ist richtig, das stimmt, weil es ist so, dass also eine Nukleardetonation, ich will mich jetzt nicht so weit aus Fenster lehnen, aber das hat man damals schon in den Atombombentests ermittelt, dass so eine Nukleardetonation mehrere Arten von Strahlung hat. Die Anfangsstrahlung mit der überdimensioniert großen Hitze, die ist natürlich sehr groß. Bei einer Detonation entsteht eine Hitze, die ungefähr entspricht fast dem Dreifachen der Temperatur der Sonnenoberfläche. Also wir reden hier von über 15.000 Grad Hitze. Man würde also einfach verdampfen. Das hat man zum Beispiel in Hiroshima gesehen, ne, wo sich dann Menschen oder Blumentöpfe auf dem Fußboden eingebrannt hatten. Das kann man ja heute noch sehen.
Das sind berühmte Fotos, das kann man sich angucken.
Ganz genau, richtig. Und das sind sozusagen die direkten Auswirkungen. Die Anfangsstrahlung allerdings unterliegt einem sehr schnellen, selbstständigen Zerfall. Deshalb hat man es so gemacht, dass hier nicht die Langzeitstrahlung, sondern hier nur die Anfangsstrahlung, die sehr schnell selbstständig zerfällt, was dazu führte, dass eine Atombombe-Detonation nicht diese Auswirkungen hat, die entstehen würden, wenn zum Beispiel ein Atomkraftwerk
hochgeht. Ja. Ja,
dem, so ein Brennstab, dem ist es vollkommen egal, ob da irgendwie eine Kuppel drüber ist oder nicht, der produziert weiter seine Strahlung.
Ja.
Eine Atombombe, die macht in Anführungsstrichen Bumm, ne, dann ist eine böse Detonation. Es gibt eine böse Strahlungsbelastung, aber es gibt die Möglichkeit, trotz allem da zu überleben. Wenn man sozusagen vor die ersten Auswirkungen der Hitze, der Trümmer, der Strahlung eben geschützt bleibt. Ne. Und ermittelt wurde, dass also so eine Detonation die Anfangsstrahlung nach maximal 14 Tagen auf rund 0,6% abgeklungen ist. Deshalb ist die maximale garantierte Aufenthaltsdauer in solchen Zivilschutzräumen, wie man sagt, so eine Schutzanlage, maximal auf 14 Tage begrenzt.
Nehmen wir mal an, man könnte die Detonation außerhalb seines Bunkers überleben. Man hat es überlebt außerhalb des Bunkers. Kann man zu Hause sich das so ein bisschen einrichten, dass man sagt, okay, ich wohne ja hinter einer dicken Wand eigentlich, wenn ich einen schönen Altbau habe, kann ich meine Fensterscheibe zukleben, damit von außen nichts reinkommt?
Naja, ganz so schlimm. Die Fensterscheibe würde sich wahrscheinlich mit dem ganzen Rahmen einfach mal subtrahieren. Die würde einfach weg sein.
Ja.
Aber man hat, dazu komme ich jetzt zu den Schutzräumen, dass man die in unterschiedlichen Kategorien gebaut hat. Damals war es so, dass also man in normalen Keller zum Beispiel einen Schutzraum sich einrichten konnte. Das wurde damals sogar steuerlich gefördert. Da konnte man also sozusagen wenn man der Meinung war, früher war es so, dass man sich sagte, naja Mensch, ich habe jetzt einen Keller und den könnte ich doch prima nutzen als Schutzraum, dann kriege ich den von der Bundesrepublik sogar subventioniert und ich kann mir dann prima Partykeller einrichten, da drin, das war damals schon gegeben. Und ich meine, man braucht ja um so einen Schutzraum, wir brauchen ja im Grunde genommen eine Lüftungsanlage, die also ein bisschen mit Filter ausgestattet ist, wir brauchen eine Toilette und wir brauchen auch eine Möglichkeit der Abluft. Naja, und so eine
Lüftung. Klingt eigentlich nach einem klassischen Berliner Club.
Ja, so ungefähr, ja. Genau. Und wenn man diese eine Lüftungsmöglichkeiten hat, um Luft reinzubringen oder beziehungsweise auch Abluft wieder rauszubringen, dann kann man das doch prima als Hauswirtschaftsraum nutzen. Mhm. Weil man soll ja auch Lebensmittel da drin vorräten und dann kann zum Beispiel kann man da die Waschmaschine, den Trockner unterbringen, ne? Dann hat man sozusagen eine Doppelnutzung. Und das wurde damals so richtig den Leuten so als angeteasert, ja, dass man die auch prima so nutzen kann und man hat gleichzeitig einen Schutzraum. Ne? Und das war also der Hintergrund, dass die einfachste Ausbaustufe war damals der Hausschutzraum. Und die nächste Stufe wäre dann sozusagen der öffentliche Schutz, Hausschutz.
Wo wir gerade beide drin sitzen.
Sowas wie das hier. Ja. Das hat man überwiegend alte Bunker aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, aus der Nazizeit reaktiviert, die dann im Grunde noch ein bisschen modernisiert worden sind. Das heißt, man hat eben die alten Rohrleitungen, die damals noch Asbest oder Metall waren, rausgeschmissen, hat dann eben nach dem modernen Standard, wie wir es hier sehen, eben diese Rohre verwendet, die Lüftungsrohre, die Abwasser- und Wasserzuleitungsrohre verwendet, sodass man hier eben viele Menschen unterbringen kann, im sogenannten Grundschutz. Der Grundschutz bezieht sich allerdings auf eine Aufenthaltsdauer von 10 bis 48 Stunden. Das ist die simpelste Ausbaustufe.
Ja.
Das hier.
Hier könnte man 10 bis 48 Stunden verbringen, was natürlich zu wenig wäre, wenn, sagen wir mal, in Frankfurt oder die Atombombe.
Genau. Warum 48 Stunden? Weil man davon ausgegangen ist, dass wenn sich da oben irgendwas ereignet, so war das damals in den Köpfen drin, es war ja nicht so wie heute, dass man irgendwie eine Konfrontation in Form eines Terroranschlags macht. Früher gab es eine Kriegserklärung. Ne? Ja. Wir haben zwei Nationen, die jetzt irgendwie so nicht so richtig miteinander konnten. Da hat dann sozusagen der damalige militärische Abschirmdienst und das Innenministerium bzw. der Bundesrepublik so mal mitgehört. Und wenn zwei Nationen ein bisschen miteinander kriseln, dann muss man natürlich erstmal die ganzen Militärs informieren. Das setzt voraus einen unheimlichen Kommunikationsverkehr. Und genau den hatte man damals, war man der Meinung, dass man das erkennen kann, dass unheimlich viel zwischen den, sagen wir mal, Nord-Südkorea zum Beispiel, da wird unheimlich viel Militär, Funkverkehr auf einmal, ne? Und da sagt man sich, da könnte was passieren, wir werden mal sicherheitshalber schon mal eine Warnstufe hochfahren.
Das ist doch auch bei der Atombombe so, wenn ich das richtig verstehe. Wenn jetzt Putin zum Beispiel entscheidet, ich zünde eine, da verändert sich doch die Kommunikation innerhalb Russlands so stark, dass man hier eigentlich schon im Vorfeld weiß, da kommt möglicherweise was. So ungefähr, also es kann eigentlich gar nicht plötzlich passieren.
Ja. Nur der Hintergrund ist natürlich, wenn Putin auf die Idee kommt, das zu machen, dann wird er irgendwelche Einheiten setzen, die diese mobilen Nuklearsprengköpfe da offen oben drauf haben, irgendwelche LKWs, informiert die Dinger, dann schießen die los und dann ist in 20 Minuten ist die Sache hier erledigt. Dann sind die hier.
Achso, okay, es geht also doch. Ich wollte mich da auch
von
so
ein bisschen... Von daher kann man sich in der heutigen Zeit ist komplett abhaken. Das ist eine ganz andere Geschichte. Damals war das eben so, wie gesagt, wir reden hier alles bis zur Jahrtausendwende. Ja. Ne? Da war im Grunde genommen eingestellt noch alles in den Köpfen. Ne? Ich meine, die Hochphase des sogenannten Schutzbauprogramms für die Bevölkerung, als man sich noch richtig darum bemüht hatte, lag eigentlich sozusagen bis zu der Wiedervereinigung. Und dann fing man an, natürlich dann sukzessive das ganze System zurückzubauen.
Ja.
Zum Beispiel, dass man 1995 entschieden hatte, wir haben ja so viele Warnsirenen, wir haben die ganzen Warnämter, brauchen wir da gar nicht mehr. Also hat man über 40.000 Warnsirenen auf den Hausdächern erstmal abgeschaltet.
So. Also würden Sie auch sagen, der Ist-Zustand ist eigentlich scheiße für die Zeit, in der wir gerade leben?
Ich will nicht sagen, er ist überholungsbedürftig.
Also okay.
Das will ich mal so sehen. Aber es ist so, dass die Reaktivierung, wir sagen immer nichts ist teurer als Sparmaßnahmen. Und die Sparmaßnahmen, die man damals eben versuchte zu erreichen, muss man heute mit den 3-4-fachen wieder bezahlen. Also jetzt nach dieser Hochwasserkatastrophe kam man jetzt auf die Idee, Warnsirenen wäre vielleicht doch nicht so eine schlechte Idee. Ne? Und das sind alle so eine Sachen, dass man erst wieder neu anfängt, das Ganze wieder zu lernen. Ne? Und jetzt kam natürlich jetzt mit dieser Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg, kam man jetzt auf die Idee, ja, Schutzräume. Ne? Und da fängt man natürlich an, wieder die Schutzräume zu reaktivieren. Jetzt sind auch bei uns hier schon Leute gekommen vom Bundesamt, die sozusagen mal geguckt haben, ja, wie ist denn jetzt die Anlage? Und da kamen die dann mit Listen an, ist denn der Zustand solcher Anlagen? Ja. Ne? Und da stand dann, sind denn die Gummidichtungen noch an den Türen in Ordnung? Oder gibt denn die Wasserversorgung? Sind die Stühle noch alle noch da? Und da mussten wir den Leuten sagen, sagen Sie mal, Sie haben jetzt 50 Jahre sich nicht darum gekümmert und jetzt denken Sie, dass die Gummidichten immer noch so sind wie vor 50 Jahren. Da merkt man im Grunde genommen schon, wie viel man eigentlich Nachholbedarf hat.
Haben Sie jetzt die Gummidichtung hier ausgewechselt? Oder sind das?
Hier sind immer noch die alten drin, aber die funktionieren. Weil die Anlagen, die in Berlin existieren, es gibt einige. Wir hatten, Berlin war damals einer der Hochburgen von Schutzräumen,
ja,
von Zivilschutzräumen. Wir haben insgesamt 23 hier in der Stadt gehabt.
Wie viele Menschen passen da rein in diese 23?
Wenn jetzt gleichzeitig das ist ungefähr, also in Berlin, anhand dessen der damaligen Bevölkerungszahl, waren es ungefähr etwas über 1,2% für die Bevölkerung.
Jetzt, da gibt es auf jeden Fall dann so einen Kampf um den Platz,
würde ich sagen. Ja, das muss man allerdings sagen, dass die Platz um die Kämpfe das eine ist. In erster Linie muss man das so ein bisschen weiter denken, weil man, wie ich schon sagte, man ging ja davon aus, dass diese Konfrontation angekündigt wird. Das heißt, man kann es erkennen. Man hat so eine Art Vorwarnstufe. Ne? In Amerika heißt es DEFCON 1, 2, 3 oder so. Ne? Und dass man gesagt hat, Mensch, man kann die Anlagen wieder reaktivieren und versucht in erster Linie, die Leute aus der Krisensituation rauszubringen. Das heißt, wenn es der Fall Berlin zum Beispiel droht, damals war es ja regelmäßig, ne, zwei politische Systeme in einer Stadt, Konfrontation, und da sprach man immer von dem Fall Berlin. Wenn Berlin davon getroffen werden würde, könnte man natürlich jetzt vielleicht loslegen und die Stadt evakuieren. Das heißt, man nimmt die Menschen raus aus den Krisengebieten. Aber die Organisatoren, die das Ganze managen müssen, Fluglotsen, Zugführer, Stellwerksbeauftragte, ne, alle die müssen natürlich eben bis zum letzten Moment das Ganze am Laufen halten. Und genau für die Leute, die dennoch übrig bleiben würden, hat man eine gewisse Anzahl von Schutzanlagen vorgesehen.
Also der Bunker ist gar nicht so, dass man losrennt mit einer Einkaufstüte und reinrennt, so wie man es ein bisschen aus dem Geschichtsunterricht Zweiter Weltkrieg noch kennt, sondern es ist eher ein strategisches Element. So die Leute, die Infrastruktur am Laufen halten, die müssen wir schützen.
Ist eigentlich im Grunde genommen eine Beruhigungspille der Menschen gewesen. Die ganzen Schutzräume. Also früher gab es ja so, dass man eben auch die Leute regelmäßig informiert hatte. Es gab so Hauswurfsendungen, ne, wo man informiert wurde über seinen nächsten Schutzraum, wo man dann hingehen könnte, wenn was passiert. Alles das ist allerdings mit dem Fall der Mauer zum Beispiel und dem damaligen Zusammenbruch der Sowjetunion ist alles obsolet geworden. Und jetzt hat man natürlich diese Anlagen einfach so vor sich hin korrigieren lassen. Die Bundesrepublik hat gesagt, wir zahlen jetzt keine Gelder mehr dafür. Das ganze Programm ist ausgelaufen. Und so fing man eben verstärkt an, diese Anlagen eben zurückzubauen. Man verkaufte sie, man entwidmete sie.
Ja, stimmt. Es gibt ja auch einen berühmten Galeristen, der in Berlin einen ganz berühmten Flakbunker, glaube ich, sich gekauft hat, bei Friedrichstraße.
Der Herr Boros da in der Reinhardtstraße hat der. Ja, das war aber kein Bunker, den man jetzt wieder reaktiviert hatte. Das war keine Zivilschutzanlage. Das war eben ein alter Bunker aus der Nazizeit, der dann zu DDR-Zeiten als Rosinenlager oder Lager für Südfrüchte genutzt wurde. Nach der Wiedervereinigung wurde dann temporär vermietet an diesen Club, der Bunker hieß es damals. Ne? Und der wurde dann erst durch die BIM verkauft an den Herrn Boros. Und der hat gesagt, kauft das Ding, hat etliche EU-Fördertöpfe angegraben und hat sich da im Grunde genommen oben sein Penthouse aufgestellt und hat dann seine private Galerie.
Sie als Bunkerprofi. Nehmen wir mal an, wir hören jetzt die Sirenen, die Verbliebenen, die noch da sind. Was würden Sie den Menschen empfehlen, wie man Schutz sucht richtig? Also wir hören die Sirene, wir wissen nicht, was es ist. Wie sucht man richtig Schutz?
Ja, wie sucht man Schutz? Am besten sollte man möglichst nicht in der Nähe sein, wenn irgendwas passiert. Das bezieht sich nicht nur auf irgendwelche Atomwaffen, sondern auch auf das, was heute normalerweise an Raketen. Ich meine, wir sehen es tagtäglich im Fernsehen,
heute wieder.
In der Ukraine passiert. Ja. Ne? Mit den Raketenangriffen, genau das ist eigentlich sozusagen schon in den 20er Jahren, haben damalige Experten oder Wissenschaftler auf die Idee gekommen, ja Mensch, wie kann man eigentlich einen Krieg am besten gewinnen? Demoralisiert den Gegner, ne? Nimmt ihn ihre Häuser und sie gehen nicht mehr arbeiten. Die ganze Infrastruktur bricht zusammen. Genau das ist, was man mit diesen Luft- und Raketenangriffen heute noch erzielt. Nehmt die Leute ihren Häusern und sie sind in Panik, gehen in den Kellern, trauen sich nicht mehr raus oder sie flüchten. Ja, genau das, was wir jetzt gerade erleben. Das ist ein Gestütte, was alles dem Putin sozusagen zuspielt. Ne, dass er sagt, okay, je weniger Leute da sind, desto leichter habe ich es, die einzunehmen.
Ne,
und das ist genau der Effekt, den man schon in den 20er Jahren schon hochgefahren hat. Aber ein Schutz, um nochmal zurückzukommen auf die Frage, ein Schutz in solchen Anlagen wird natürlich, das hört sich immer so ein bisschen komisch an, man sagt sich, das bringt doch eigentlich alles gar nichts, sich hier Schutz zu finden, weil gegen eine normale, ich sag mal, analoge Rakete, die jetzt in die Nähe einschlägt, da wird das Ding hier natürlich in kürzester Zeit völlig überrannt werden. Hier würden tausende von Menschen runterkommen. Ne? Mhm. Man müsste also dann schon mit der Waffe die Leute hier von den Türen fernhalten, damit die, die hier drin sind, nicht noch ersticken, weil einfach keine Luft mehr da ist.
Ja.
Und da sagt man sich, naja, bringt denn das überhaupt was? Aber damals war es eben so, dass das so eine Art Beruhigung war, weil die Leute evakuieren. Ich meine, wir alle wissen, was passiert, wenn es Ferienzeit ist, wie die Autobahnen aussehen. Ne?
Ja.
Also von daher, und wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt droht jetzt irgendetwas, man wird jetzt vorgewarnt, davor die Sirenen heulen, ja, dann setzt man sich ins Auto und verschwindet. Ne? Aber das
klappt meistens nicht.
Machen Hunderttausende auch. Ne? Ja. Also von daher steht man im Grunde genommen, wird man wahrscheinlich den Granateinschlag oder den Atomanschlag in seinem Auto überleben oder irgendwo in der U-Bahn oder im Zug oder whatever.
Ne? Ja.
Also im Ernstfall hierher zu kommen, besonders weil die Belegungszahl ja hier verhältnismäßig überschaubar ist. Also hier ist die ganze Versorgung so gemünzt, dass man hier für maximal 1318 Personen.
Hier?
Hier. Im allerhöchsten Fall 2000 Menschen.
In diesem, oder kommen hier noch Räume? Oder
in diesem ganzen Bauwerk mit einer Länge von 140 Meter Länge.
Achso, es gibt noch mehr 30, von diesen Räumen.
Die es gibt jede Menge.
Wir können ja mal noch
unsere Ja, das ganze Ding hat eine Länge von über 120 Metern, über 140 Meter und 13 Meter breit. Ist gebaut als, wir sagen immer Hängebunker,
ja.
Weil wir hängen unterhalb der Erdoberfläche, 8 Meter, aber oberhalb des Tunnels der U-Bahn. Die rumpelt nämlich unter uns hier noch entlang. Und das sehen ja zwar nicht deine Hörer oder ihre Hörer, aber man sieht es jetzt hier auf dieser Karte. Das ist der Verlauf des Bunkers.
Das ist ja ein riesen Gebäude.
Ja, es ist ein ziemlicher Klops. Ne? Und wir sind jetzt im Grunde genommen hier reingekommen, sind die Treppe runter und saßen jetzt gerade in diesem Raum.
Der ist für 75 Personen, sehe ich gerade,
genau,
ist er richtig vorgesehen.
Und deshalb sind die ehemaligen Schleusen, die hier früher mal drin waren, verkleinert worden. Weil man muss natürlich versucht, so viel wie möglich Menschen zu bringen. Damals hatte man so eine Anlage ausgebaut, Schutzplatz gemäß Quadratmeter.
Ja.
Ja, wir haben hier etwa 1400 Quadratmeter. Das bedeutet, wir können ungefähr 1300 bis 1400 Menschen hier drin
machen. Das willst du aber auch nicht erleben, dass hier unten 1300 Leute sind. Das ist, glaube ich, nicht.
Und das ist die offizielle Belegungszahl.
Ja.
Bis zu 2000 Menschen.
Ich sehe, hier
es gibt natürlich immer viele, Sie stellen sich mal vor, 1997 und jetzt kommen Sie, haben Ihre Frau dabei, vielleicht Ihr Kind noch, ja, die will ich aber mitnehmen. Ja, dann sind wir aber nicht mehr 1318, also na komm, dann nehmen wir sie mit.
Ne? Ja.
Dann steht vielleicht vor der Eingang noch der Postbote, der immer regelmäßig, oder mein Paketbote, der immer ganz lieb meine Pakete mir bringt, lasse ich den draußen, also komm mit drin, egal.
Ja.
Ne? Und genau das ist so, dass man sagt, maximal 2000 Menschen, weil das ist die Maximalbelegungszahl an Menschen, die Lüftungsanlagen noch verkraften könnten, weil sie müssen ja atmen können,
ja.
Sie brauchen Luft, das ist das Wichtigste überhaupt.
Luft. Die kurze Frage, wie ist denn das zum Beispiel organisiert? Also gibt es in Berlin einen sogenannten Schlüsselbeauftragten? Sind Sie das, wenn jetzt hier was ist, dass Sie den Schlüssel haben? Und dann da muss ja auch jemand stehen, aufschließen, ja. Das vorbereiten.
Ja. So. Also anyway, wir haben Schlüssel für fast alle Anlagen, unabhängig davon. Aber,
kriegen Sie jetzt auch schon so Anrufe?
Nee, bis jetzt nicht. Aber es gab, nachdem es losgegangen ist mit Ukraine, gab es dann wirklich ernsthafte Anfragen bei uns, ob man hier nicht einen Bunkerplatz sich reservieren lassen könnte.
Ach, ernsthaft?
Ja, es gab, die Leute versuchen natürlich die seltsamsten Wege.
Ne? Ja.
Also,
ihr habt gesagt, ja, 50.000 Euro pro Platz.
Jetzt droht gerade Stromausfall, ne? Ja. Und da sagt man, oder Energiekrise, ne? Sag mal, ich rufe mal elektrische Heizlüfter. Und stellen Sie mal vor, die Tausende von Menschen, die sind überall ausverkauft, jetzt machen alle die elektrischen Heizlüfter an. Dann haben wir genau das, was die Frau Giffey gesagt hat, Stromabschaltung, das geht nicht. Können wir nicht finden. Also die Leute versuchen sozusagen immer mit so einer Art, ich nenne es mal Bauernschleue, dem voranzugreifen. Das ist durchaus sinnvoll, sich einen gewissen Vorrat anzulegen, was ja vor, ich glaube, anderthalb Jahren,
als es
dann losgegangen ist, wurde dann gesagt worden, packt euch mal lieber ein paar Lebensmittel hin. Zeta und Mordio, nein. Da haben die Bevölkerung gesagt, warum machen sie wieder Krieg und. Und jetzt fangen sie an zu hamstern. Und seltsamerweise, die Deutschen hamstern Nudeln, Mehl und Klopapier. Seltsam. Ne?
Ja. Also Nudeln und Mehl kann ich, Mehl, würde, kann ich verstehen, aber Mehl
zum Beispiel würde Kaffee hamstern. Aber anyway, ist eine andere Geschichte. Aber das ist so eine Sache, dass man versuchte eben auch die Anlagen so zu konzipieren, dass man eben so viel wie möglich Menschen unterbringt. Und demzufolge sagt man sich, Aufenthaltsdauer in alten Bunkern aus der Nazizeit, 48 Stunden.
Ja.
braucht man keine großen Lebensmittel, ne, sondern man reicht im Grunde an Wasser. Jeder bekommt ungefähr 2,5 Liter Wasser pro Tag.
Sind die jetzt hier unten schon gebunkert oder nicht? Nee.
Wir haben hier zwar die Behälter dafür, weil man geht ja davon aus, kann ja sein, dass die Wasserversorgung unterbrochen wird. Mhm. Ne, und da würde hier sozusagen ein Wasservorrat angelegt werden. Das heißt, man nimmt so Wasserblasen, Tanks, die kann ich Ihnen gleich mal zeigen. Beziehungsweise auch in den Liegeräumen würden dann sozusagen die Leute mit Wasser versorgt.
Ja.
Da gibt es immer so 5-Liter-Kanister. Für jeden Schutzplatz kriegst du ein Kanisterchen, muss 2 Tage ausreichen und das ist dann sozusagen die Wasserversorgung.
Wenn die Atombombe kommt auf Berlin,
ja.
Sind Sie dann eher so Team, ach, das gucke ich mir an, weil es bringt sowieso nichts, sich im Bunker zu verstecken, oder würden Sie es trotzdem nochmal versuchen, sich in den Bunker zu verstecken?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, die Frage. Ich meine, in der heutigen Zeit, wenn ich mich mit meiner Frau darüber unterhalte, gesagt, na, wisst ihr was, wir setzen uns, kennen zwar viele Bunker, nicht nur in Berlin, ich kenne in Deutschland, ich kenne es auch in anderen Ländern, die sind genau alle ähnlich. Ne?
Ja.
Und wir haben uns dann gesagt, Mensch, wir als Experten, was machen wir denn eigentlich? Und wir haben gesagt, na, wir setzen uns auf den Balkon, machen eine Flasche Wein auf und gucken ins Licht. Ne? Das ist die offizielle Version. Aber was macht man denn, wenn es wirklich losgeht?
Das ist die Frage.
Das heißt, macht man das wirklich so oder sagt man sich, Mensch, vielleicht lohnt sich ja doch diese 5% Möglichkeiten des Überlebens. Nutzt man das oder sagt man sich, bringt eh nichts. Ne?
Ja.
Und das ist ein schwieriger Grad. Das muss jeder einzelne der Menschen für sich selber abmachen. Aber in erster Linie kann man sagen, wenn wirklich so eine Art Nuklearwaffe, wie wir die als Bedrohung kannten aus diesen Atombombentests, die in den 50er, 60er, 70er Jahren eben hochgefahren worden sind, wenn so etwas passiert, hat sowieso alles keinen Zweck. Nur Hintergrund ist natürlich, dass Atombomben nicht in dieser Form ist, die in den Köpfen immer noch drin ist, diese Monsterbomben, die man Hiroshima, Nagasaki abgeworfen hat, sondern dass man heute Nuklearbomben taktisch sind. Das heißt, dass die also nicht diese riesen Zerstörungswirkung haben, sondern Punktziele definitiv auslöschen können.
Ja.
Und das ist so der Effekt, dass man sagt, selbst wenn eine Atombombe jetzt kommt oder eine Atomgranate, wie man so schön sagt, und die hat die vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie einen Stadtbezirk auszulöschen. Der Rest davon wird aber verschont.
Ja.
Nur um sozusagen...
Auf Steglitz können wir verzichten, oder?
Ich kaufe gerne eine Steglitz, davon abgesehen. wenn zum Beispiel... Ich sag mal, so eine Sache wie nehmen wir mal an, das Prenzlauer Berg ausgelöscht. Szene Kiez. Ne? Das ist natürlich Hella und Mordio. Ne?
Ja.
Wenn Marienfelder ausgelöscht wird, dann kräht kein Hahn nach. Ne? Aber das sind so eine Sachen. Aber in der Regel ist es ja so, dass eben diese taktischen Waffen auch nur eine geringe Strahlungsauswirkung besitzen. Das heißt, in erster Linie sollte die Zerstörung möglichst groß sein. Und dann ist es natürlich so, dass ein Gegner das ja irgendwann mal erobern will. Er möchte die Gegend ja einnehmen. Ne? Und was nützt es ihm, wenn er eine Gegend einnimmt, die völlig verstrahlt ist?
Und kaputt. Also so richtig kaputt, genau. Einfach im Arsch. So ist es, ne?
Und da hat man sich natürlich auch schon damals Waffen überlegt, dass man sagte, dass die möglichst wenig Zerstörung machen, aber nur das biologische System vernichten. Das heißt, alles, was an Tieren, an Menschen, an Organismus, an biologischen Organismus ist, dass das ausgelöscht wird, aber die Städte bleiben erhalten. Das heißt, man löscht einfach die Bewohner aus.
Also diese Thermobaren.
Zum Beispiel so etwas, genau.
Häuser
bleiben stehen, alles ist immer noch, das Essen steht immer noch auf dem Tisch, aber wie gesagt, die Leute, die das Essen mal essen sollten, die sind nicht mehr da.
Ja.
Das sind so die Art und Weise. Also diese Bedrohung einer richtigen Atombombe, wo man immer sagt, ja, Atomwaffen etc., ist nicht mehr so die Form, dass man sagt, man löscht ganze Städte komplett
aus. Aber warum droht Putin zum Beispiel, das ist jetzt nicht, da sind Sie jetzt nicht der richtige Gesprächspartner, aber da machen Sie sich ja auch Gedanken, aber warum droht er dann mit dieser Atombombe? Will er da so einen Reflex auslösen? Na, die alten Reflexe, wenn man daran
denkt? Die Atombombe ist die Ultima Ratio. Also das ist sozusagen der Oberbegriff der totalen Vernichtung. Ja, und das ist im Grunde genommen eigentlich das, wo man natürlich immer ganz gerne so ein bisschen kräftig mit den Säbeln rasselt. Und das war ja damals schon zwischen Sowjetunion und Amerika, die haben mit den Säbeln gerasselt.
Ne? Ja.
Also jeder wollte den dicksten Hammer in der Hose haben, die größte Bombe. Ne? Und das führt ja dazu, dass man dann nachher diese sogenannte Zar-Bombe.
Die größte Wasserstoffbombe von den Russen gezündet. Richtig.
Sprengkraft fast 40 Megatonnen, allerdings nicht auf der Erde, sondern in der Atmosphäre. Aber das Ding hatte eine Auswirkung, dass man sagte, da haben sämtliche Seismografen haben völlig verrückt gespielt, weil die Druckwelle dieser Bombe 5-mal um die gesamten Erdball gegangen ist. Und das führte dann dazu, dass man sich dann doch lieber mal zusammengesetzt hat und hat mal so ein bisschen die Gespräche geführt, wie man so eine Anlagen eben, so eine Bomben eben doch begrenzen kann.
Wasserstoffbomben sind ja bis heute tabu.
Die sind eigentlich sozusagen das Böseste. Das ist das Ding, was man in Nagasaki das erste Mal getestet hat, die eine ganz böse Bedrohung hatte. Also es waren ja 2 verschiedene Versionen. Little Boy war die reine Kernspaltungswaffe mit einem hohen Bleianteil, über 4,5 Tonnen Gewicht hatte das Ding damals. Und die andere war Fat Man. Das war dann diese erste Wasserstoffbombe. Man hat beide getestet. Und übrigens, Little Boy haben wir hier.
Die jetzt hier in dem Raum?
Hier in der Anlage.
Das möchte ich wissen.
Ich zeig's Ihnen. Wir versuchen das
tolle Dramaturgie hier geschaffen.
Ja, ja, wir versuchen den Leuten hier bei unseren Touren das natürlich auch so ein bisschen anschaulich darzustellen. Jetzt nicht mit irgendwelchen Lichtinstallationen oder Klangmöglichkeiten, sondern durch die Texte, die unsere Referenten den Teilnehmern eben vermitteln. Und da versuchen, bauen wir natürlich dann auch so ein bisschen den Spannungsbogen auf. Berlin als Hotspot des Kalten Krieges, wie kam es dazu? Berlin war Hauptstadt der Spionage zum Beispiel. Ne?
Ja, da hängt er jetzt über uns, ne?
Da hängt er.
So klein ist eine Atombombe?
Das ist die erste.
Ich beschreibe mal
den. Die einzige Nuklearwaffe, die über menschliche bewohnte Gebiet abgeworfen wurde.
Also ich sehe eine, wie man sich eine Bombe vorstellt, an der Decke hängen. Sie ist
mit einem Monsterschatten?
Mit einem wirklich riesigen Schatten. Ich würde sagen, sie ist so 2 Meter lang, vom Gefühl her.
Das ist ungefähr 3 Meter.
3 Meter. Mhm. Und es ist nicht groß, wenn man überlegt, wie viel Zerstörung sowas anrichten kann.
Mhm. Das ist die erste Atombombe, die wir wirklich über menschlich bewohntes Gebiet abgeworfen wurde. 6. August 1945, morgens um 8.14 Uhr auf die Stadt Hiroshima.
Was ich mich immer frage, ist, warum das nicht gereicht hat, dass man sagt, Schluss jetzt. Warum das nicht gereicht hat, da hat man doch so viel Leid gesehen, so viel. Ja,
das hat aber damals den Leuten gar nicht interessiert. Man wollte im Grunde genommen einfach nur zeigen, wir sind die Weltmacht, ja, und wir können das. Und das war natürlich egal ob verlustig. Ich meine, wenn man hier so Aussprüche sieht, zum Beispiel der damalige Außenminister Haig, 1981, hat in der Rede von diplomatischen Ausspruchs den Satz geprägt, es gibt wichtigere Dinge, als im Frieden zu leben.
US-Außenminister?
Haig.
Haig.
1981. Man hat Reiseprospekte hergestellt, noch 1981, die mit Fahrten nach Paris, London oder Berlin geworben haben, in Amerika, mit dieser Überschrift.
Buchen Sie eine Reise nach Europa, solange es Europa noch gibt.
Ist das hart. Das war, die Leute haben damals anders getickt.
Ja.
Also das war in den Köpfen einfach drin, egal wie, wir wollen die Sieger sein. Ja, und das hat ja damals geführt, dass man damals einen sogenannten Atombomben-Hype ausgelöst hat. Ne? Damals hier in Las Vegas, da wurden ja dann teilweise die Tests beobachtet. War ja gar nicht so weit weg, da konnten die Leute in Las Vegas Attraktion, schauen Sie mal an, wie eine Atombombe hochgeht. Ne? Da haben die Dinger überall, sind die hochgegangen.
Ne? Ich hätte es mir gerne angeguckt.
Um
ehrlich zu sein, hätte ich es mir gerne angeguckt. Ich würde es gerne mal sehen.
Schau Sie bei YouTube, da sind die Veganen.
Ich sehe gerade, einmal hier drin ist noch so eine Broschüre. Das kann ich mir auch erinnern, diese Schutzübungen.
Ja, richtig, was man damals so den Leuten so suggeriert hatte, dass der Schutz vor die Strahlung in erster Linie oder vor dem Blitz, der Lichtblitz war damals das Wichtigste, man war noch gar nicht so weit, über die Langzeitwirkung sich nachzudenken.
Ja.
Damals war meiner Meinung, den Lichtblitz kann man sich schützen, indem man sich in den Schatten packt, die berühmte Aktentasche über den Kopf. Ne? Und das war sozusagen der sicherste Ort, dass die Hitze und die Druckwelle über einen wegpfeift. Weil wenn so eine Druckwelle, so einer Bombe, ich meine, wir haben hier diese Karte.
Ja.
Und diese Karte ist Berlin. Ja, ein Stadtplan, was aussieht, als wenn wir in unseren Pausenzeiten als Referent hier so ein bisschen Dart spielen wollen. Aber das ist die Zerstörungswirkung einer 1-Megaton-Bombe. Abgeworfen über ein Stadtzentrum Berlins, in dem Fall den Alexanderplatz. Ich weiß, die Mitte Berlins liegt in Kreuzberg. Aber Alexanderplatz kennt ja
nicht
jeder.
Nicht für mich. Für mich liegt die Mitte Berlins am Alexanderplatz. Ist schon richtig.
Und wir sind hier rum.
Ja, also wir sind sofort weg. Zone 1 ist sozusagen, ich wohne auch in der Zone 1, ich würde sofort verdampft sein. Mein Haus und meine Wohnung wäre auch komplett weg.
Hier reden wir von einem Krater von ungefähr 10 Metern Tiefe. Wir reden hier von einer Temperatur von weit über 16.000 Grad Hitze, die hier herrschen würde. Und wir reden von einer sogenannten nuklearen Sturm, weil dieser Atompilz, der sich entwickelt, bei einem Abwurf einer 1-Megaton-Bombe, braucht ja unheimlich viel Luft, damit er sich entwickeln kann. Und das wird aus großer Entfernung,
der saugt es sozusagen
16 an. Kilometer entfernt in das Zentrum reingesaugt, damit sich dieser Pilz entwickelt. Und wenn der zerbricht, wird die Luft wieder zurückgeblasen.
Ach du Scheiße.
Und hierbei reden wir in Zone 2 und sogar Zone 3 von Windgeschwindigkeiten von über 540 Stundenkilometer.
Na gut, da kann sie
Wir haben gerade gesehen, den Hurricane da, der hatte gerade mal etwas über 200 geschafft.
Na, da kannst du, ich sehe, Zone 3 ist genau da, wo die Marzahn, wo diese berühmten Plattenbauten stehen.
Ja, ja.
Also hier Zone 3, Zone 4.
Also man kann davon ausgehen, dass wenn sowas passiert, die Stadt Berlin eigentlich ausgelöscht ist. Zum Vergleich, diese hier hatte ungefähr die Auswirkung Müggelsee und ungefähr die ganze grüne Umgebung. Das war Hiroshima. Und da kriegt man einen kleinen Unterschied, 14 Kilotonnen, 1 Megatonne. Und das in kürzester Zeit der Entwicklung solcher Waffen. Ja. Das waren Versuchsbomben. Ja, das war sozusagen der Inbegriff. Und dann kam man eben auf die Idee, immer stärkere Bomben zu entwickeln, was dann dazu führte, dass man dann diese Zar-Bombe getestet hat, was dann übrigens 1962 da in der Sowjetunion,
ja,
in den damaligen Atomtestgelände Novaya Zemlya, ne, sieht man diese bananenförmige Insel,
ja,
ist ja heute noch eigentlich das nukleare Testgelände der Sowjetunion und völlig verstrahlt heute noch an der Arktisgrenze. Da hat man eben über dieser Insel wurde in einer hohen Atmosphäre diese Zarbombe getestet. Und die hat eben diese Auswirkung gehabt, fünfmal um den Äquator.
Und man hatte die höchste, auch dieser Pilz, der Turm, genau, der dann richtig, schon der höchste, genau, je.
Und man hatte dann natürlich die Befürchtung, wenn sowas auf die Erde abgeworfen wird, dann wird sich die Erdachse verschieben.
Wirklich?
Ja, dann ist es vorbei. Das Ding hat so eine Druckwelle. Und da kriegt man ein Szenario davon und deshalb ist man auf die Überlegung gekommen, diese als taktische Waffen zu verwenden. Vielleicht haben Sie mal gehört, die Amerikaner haben mal etwas entwickelt, eine Kanone, die heißt Atomic Annie.
Nee, nie gehört.
Damit konnte man Atomgranaten verschießen, mhm, in die Gegner. Also eine riesen monsterlange Kanone mit einem riesen Rohr und da hat man dann eine Nuklearrakete, eine Nukleargranate reingestoppt, dann konnte man den Gegner, die konnte man dann
also Artillerie mit kleiner...
Artillerie mit Atombomben.
Okay.
Das waren damals so gang und gäbe. Und so kam man dazu, diese Waffen taktisch zu nutzen. Also nicht mehr in Form dieser Massenvernichtung, wo man eine ganze Stadt komplett auslöschen kann, sondern irgendwie so kleiner.
Ich wollte ja eigentlich den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts so ein gutes Gefühl geben.
Es ist ein gutes Gefühl, uns hier im Verein zu besuchen und sich darüber zu informieren, weil wir haben ja hier sozusagen das ganze Thema des Kalten Krieges, ja, was wir hier so beschreiben. Und da ist natürlich für uns der Schwerpunkt der bauliche Schutz, weil viele Leute interessieren sich natürlich dafür, wo kann ich denn hin?
Ja.
Und da versuchen wir eben mit unseren Anlagen, wir zeigen ja zwei auf dieser Tour 3, die wir haben, unsere U-Bahn-Bunker und Kalter Krieg sozusagen, da zeigen wir zwei, diese hier, wo wir eben sozusagen so in diese Geschichte einführen. Wie war denn überhaupt die Entwicklung? Wie kam es dazu, dass Berlin Hauptstadt des Kalten Krieges wurde, ne?
Ja.
Oder auch Frontstadt? Ne? Und gehen denn rüber, was man hier sieht, so eine alten Bunker aus der Nazizeit, gehen denn rüber in der U-Bahn auf Brandstraße und da zeigen wir den Leuten eben, wie gesagt, was so eine Mehrzweckanlage, wie die funktionierte, ja, der modernste Stand der damaligen Zeit.
Wie sind Sie denn so zuversichtlich oder sind Sie so das, was Sie wissen über den Kalten Krieg, was Sie gelernt haben über diese Zeit und diese ständige Drohung mit der Atombombe, also nicht nur in den 60ern, sondern eben auch in den 80ern. Sind Sie zuversichtlich, was die Zukunft der Menschheit betrifft, oder seien Sie...
Also ich sag mal, ich glaube heute, wenn ich irgendwie gerade so ein Drittklassiger möchte gern, Revoluzzer auf die Idee kommt, da eine Superbombe zu zünden, oder wird es in dieser Form der Atombomben, wie wir es hier sozusagen erleben, heute mit Sicherheit nicht mehr geben. Also das wird sich heute keiner mehr antun, so etwas in der ganzen Stadt, eine Millionenmetropole komplett auszulöschen. Wenn, dann macht man es heute in Form von kleineren, so eine Kernspaltungswaffe. Das ist ja heute wie so eine kleine Kugel, die man in den Rucksack transportieren kann, ne? Wo man dann, wie gesagt, einen ganzen Stadtteil einfach mal auslöscht. Und vielleicht auch nicht mal in Form einer Kriegserklärung, sondern mehr in Form eines Terroranschlags. Mhm. Also heute ist ja eine größere Bedrohung eigentlich die Infrastruktur zu unterbinden. Also Wasserversorgung, Strom etc. Wir haben ja jetzt gemerkt, das haben gerade irgendwelche Verrückte, haben jetzt irgendwie die Nachrichtenverbindungen und haben die ganzen Zugverkehr lahmgelegt.
Ja. Ne?
Da merkt man im Grunde genommen, wie empfindlich wir an Stellen sind, auf denen wir gar nicht rechnen. Wir haben heute eine hohe Angst vor solchen Art von Bomben, aber die Bedrohung ist heute nicht die ganz woanders.
Ich möchte an dieser Stelle danken, dass ihr zugehört habt und Bücher empfehlen. Nehmt euch mal jetzt einen Zettel und einen Stift. Ich gebe euch so ein bisschen Zeit, bis ihr euch den rausgekramt habt. Oder öffnet bei euch im Telefon die Notizen-App, damit ihr das mitschreiben könnt. Natürlich wird mein geschätzter Kollege Marlon das auch alles nochmal in die Shownotes packen, damit ihr euch diese Bücher besorgen könnt. Also, fangen wir an. Ich hatte am Anfang davon schon gesprochen, von Robert Jung, Heller als 1000 Sonnen. Das ist mittlerweile geupdatet, sprich, es wurde mit Informationen erweitert, weil zum Beispiel in der ersten Auflage dieses Buchs wusste man noch nicht mal, was die Strahlenkrankheit ist, und das wurde dem hinzugefügt. Ich empfehle euch das Buch Homo Deus von Yuval Noah Harari, ein sehr, sehr oberflächliches, aber mit großem Vergnügen zu lesendes Buch über den Menschen. Ich empfehle euch das Buch 100 Sonnen. Das ist ein Fotoband, der mit großartigen Bildern von Atombomben-Explosionen aus den Tests euch ein Gefühl dafür gibt, wie zerstörerisch diese Waffe ist und wie faszinierend sie zeitgleich ist. Also dahinter steckt ja auch eine Ingenieursleistung, die unfassbar ist.
Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Man bastelt sich was, was alles zerstören kann. Der absolute Wahnsinn. Jetzt muss ich ein bisschen Zeit gewinnen und darüber nachdenken, wie dieses Buch hieß, was ich auch gelesen habe als Jugendlicher. Da geht es nämlich darum, da wird auch eine Welt beschrieben, in der die Atomexplosion die Welt kaputt gemacht hat. Und dem Buch wurde eine Zeitung beigelegt als Marketing, wo drin stand, Welt ist kaputt. Morgen müssen wir bei Null anfangen. Fällt mir nicht ein. Natürlich empfehle ich euch auch den großartigen Comic Watchmen. Da geht es nämlich auch ein bisschen darum, was passiert, wenn die Menschheit am Ende ihrer Zeit angekommen ist. Wie gehen wir damit um? Und das kann ich wirklich extrem empfehlen. Das ist ein ganz großartiger Comic. Ja, das war es erstmal an der Stelle. Natürlich gibt es 1 Milliarde andere Bücher auch noch dazu. Hätte ich mein Studium beendet, hätte ich eine Diplomarbeit geschrieben, in dem ich die Shoah verglichen hätte mit Hiroshima und am Ende darüber, ob man darüber über solche Themen in Comics sprechen sollte. Also Maus oder das letzte Glühwürmchen. Hab mein Studium aber nie zu Ende gemacht. Deswegen gibt es diese Magisterarbeit nur in meinem Kopf. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht verzagen, lasst euch nicht erschrecken. Die Welt ist ein großer Haufen Scheiße, aber in dieser Scheiße sind wir die Fliegen und wir finden immer irgendwas Köstliches, Fröhliches, Nettes. Wir finden immer ein Maiskorn in dieser Welt. Lasst euch das gesagt haben. Von jemandem, jetzt klingt so wie so ein altkluger, 100-jähriger Mann, von jemandem, der viel Mist schon gesehen hat in seinem Leben. Der war aber gesehen hat, dass... jetzt klinge ich wirklich wie ein alter Mann, ich lasse das jetzt. Deswegen, wir hören uns nächste Woche. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass nur weil wir über so düstere Themen wie Atomwaffen sprechen, ich das Ende direkt machen würde wie ein klassischer Podcast, nämlich sofort zu Ende. Nee, ich möchte euch natürlich auch wieder Kulturtipps geben für diese Woche. Ich habe ein Buch gelesen. Ich habe das Buch von Matze Hirscher durchgelesen, ein bisschen auch aus Eitelkeitsgründen, weil ich in diesem Buch auch drin vorkomme. Das Buch heißt Die Akademie meines Lebens und Matze Hirscher macht ja diesen sehr berühmten Podcast in Deutschland, Hotel Matze. Und dort trifft er noch berühmtere Leute und schafft es irgendwie, aus denen immer etwas herauszupopeln, was man nicht dachte, dass sie es erzählen würde. Und er hat daraus aus diesen Gesprächen ein Buch gemacht, aber nicht einfach nur Interviews abgedruckt, sondern er hat Porträts geschrieben über seine einzelnen Gäste. Und das ist so Kurt Krömer, der über Depressionen spricht. Es ist Farid Adim, der über so eigene Ängste und Schauspiel und wie man sich sieht und wie man gesehen wird spricht. Es ist Caroline Kebekus, die über Feminismus spricht. Julie C., die über Pferde spricht. Also wirklich Margarete Stokowski, die über die grausamen Vorfälle in ihrem Leben spricht und was man daraus machen kann und wie sie daraus gearbeitet hat. Und erst dachte ich, ganz ehrlich, warum soll ich denn sowas lesen? Ach ja, ich bin auch im Übrigen drin. Das war natürlich ein Grund, warum ich es lesen will. Aber warum soll ich sowas überhaupt lesen? Ich meine, warum soll ich mir die Lebensläufe anderer Leute angucken? Und wenn man dieses Buch durchliest, dann fällt einem sehr, sehr schnell auf, es lohnt sich, weil man aus diesen Lebensläufen sehr, sehr viel lernen kann für sich selbst. Es ist also, und das schrieb ich dann Matze auch abends, ein unaufgeregter Ratgeber, der unaufdringlichste Ratgeber, der je geschrieben wurde, weil man ja sich selber entscheiden kann, möchte ich die Hinweise, die mir Benedikt Welz gegeben hat oder Felix Lobrecht oder Maya Göpel, möchte ich die für mein eigenes Leben anwenden oder nicht? Und das ist toll. Und das hat sehr viel Spaß gemacht an diesem Buch. Ich kann es als Geschenkbuch besonders empfehlen. Also wenn man mal gar keine Idee hat, dann kann man dieses Buch schenken, wenn man sagt, du kannst ein bisschen was lernen von Stuttgart-Barre. Obwohl das die große Frage ist, ob man von Stuttgart-Barre lernen sollte. Aber du könntest von ihm was lernen oder von Marie Bäumer oder von Campino. Ich denke mal, ich kann mit Matze reden. Wenn man Bock hat, könnte man signierte Ausgaben bei meiner Mutter bestimmt auch wieder bestellen. Ich frage mal meine Mutter, ich frage mal Matze. Also wenn es Interesse an einer signierten Ausgabe, die man bei meiner Mutter bestellen kann, ist, einfach Bescheid sagen. Das ist der Buchtipp für diese Woche. Ich stelle dabei das Buch wieder hier ins Regal. Das Geräusch könnt ihr euch mal anhören. Hier. So. Und dann sage ich Tschüss an dieser Stelle. Natürlich nicht. Es fehlt ja noch der Videospieltipp. Ich habe das Videospiel Stray zu Ende gespielt, in dem man eine Katze spielen kann. Und was soll ich sagen? Es ist ein zauberhaftes Videospiel. Es ist wahnsinnig niedrig komplex. Also man drückt eigentlich die ganze Zeit nur X, springt irgendwo runter, springt irgendwo hin, springt irgendwo rauf. Aber es sieht dabei alles sehr, sehr schön aus. Und die Geschichte, die erzählt wird, und das zeigt auch wieder, ich brauche nicht 100.000 krasse Entwicklungsbäume, hochkomplexe Spielmechanismen, zumindest brauche ich es nicht immer. Ich brauche eine gut erzählte Geschichte. Und diese Geschichte von einer Katze, die in einer geschlossenen Roboterwelt lebt und den Ausgang sucht, weil sie seine Katzenfreunde verloren hat, ist berührend, schön, eine klassische Abenteuergeschichte, eine Heldenreise, so nennt sich das. Und sie ist erfüllend. Insbesondere, weil ich als ein nervöser Mensch nie länger als, sagen wir mal, 15 Stunden ein Spiel spielen kann. Und dieses Spiel ist nach 7 Stunden oder 6 Stunden vorbei. Und das fand ich sehr angenehm. Es ist ein zauberhaftes Spiel für Menschen, die sich nicht für Videospiele interessieren und die zugucken wollen. Also ein Zuguckspiel, so nenne ich das dann immer. Weil man eben als Kätzchen durch diese wunderschöne Welt springt, einfache Rätsel löst, immer ein bisschen vorwärts kommt, so nach einer Stunde keinen Bock mehr hat, am nächsten Abend weiterspielen kann. Also es ist echt gut gemacht, gut getimtes Spiel. Und vor allem kann man mit Kreis, also PlayStation 5, immer miauen. Das fand ich ganz toll. Ich habe wirklich sehr, sehr viel miaut in diesem Spiel. Und das habe ich als Bereicherung, besonders in Zeiten wie diesen, empfunden. Einfach mal Katze sein, einfach mal miauen. Man kann Leute zum Stolpern bringen, man kann Dinge runterwerfen, man kann ärgern und eine Katze sein. Spitze. Richtig toll. Kann ich empfehlen. Daher beenden wir diesen Podcast an dieser Stelle jetzt wirklich. Und obwohl, ich stehe gerade vor meinem Bücherregal wieder und könnte vielleicht noch ein Buch empfehlen, weil ich gerade vor meinem dieses Jahr gelesen Regal stehe. Nee, mache ich nicht. Wir hören uns nächste Woche. Mal sehen, was dann passiert. Ich habe entschieden, ich werde jetzt noch ein bisschen aktueller, noch ein bisschen relevanter, weniger Blabla-Gespräche, mehr inhaltliche Gespräche, was aber nicht bedeutet, dass ich auf meinen geschätzten Kollegen Michael Menzel verzichten werde. Es wird dieses Jahr noch nervige Folgen geben in der Sonderextra-Reihe, damit die Leute das hören können, wenn sie es wollen und nicht müssen, mit Michael Menzel geben. Wir hören uns weiter. Achso, dann ist noch eine andere spannende Frage. Ich fliege ab 25. Oktober, geht es wieder weiter für Uncovered und für große Filme. Und dann bin ich bis Mitte Dezember unterwegs. Und man könnte dann natürlich auch wieder unterwegs Folgen machen, aber die sind dann natürlich nicht so relevant. Das ist alles schwer. Alles schwer. Schreibt mir einfach, was ihr haltet davon. Wir hören uns. Tschüss. Achso, bei Instagram schreiben. Jetzt habe ich den Abspann vergessen. Vielen Dank, lieber Marlon, dass du sehr aufmerksam auch am Wochenende diese Folge organisiert hast. Vielen Dank, lieber Nils, dessen Telefon kaputt ist, der jetzt mein altes iPhone kauft, damit sein neues Telefon weiter funktioniert. Vielen Dank, liebe Ann-Kathrin, dass wir immer noch nicht Happy Po überzeugt haben, unser Werbekunde zu werden. Allerdings erzählte mir meine Schwägerin kürzlich, dass in sehr vielen Schwangerschaftspodcasts, die ist nämlich gerade schwanger und bekommt ein Kind, in sehr vielen Schwangerschaftspodcasts der Happy Po beworben wird. Also um dass ich mit Happy Po Werbung machen kann, müsste ich also schwanger werden, weil eben ich mache auch die ganze Zeit. Ich glaube, Happy Po sitzt da und feigst die ganze Zeit, weil ich ja schon die ganze Zeit über dieses Ding spreche, ohne dass ich dafür bezahlt werde. Naja, ich probiere es weiter. Und gibt es noch jemanden, dem ich danken muss? Jetzt erstmal nicht. Das war's. Oh, ich laufe die ganze Zeit weg vom Tongerät, nicht, dass das irgendwie ausgeht, während ich davon weglaufe. So, wir hören uns in der nächsten Woche. Ich gucke jetzt mal ganz kurz raus. Das ist eine 9-minütige Abmoderation. Passiert auch nicht so oft. Tschüss!